Ein Fisch braucht Wasser, ne? Lebensnotwendig. Ein Prediger braucht Heiliger Geist. Ich kann nicht predigen einfach so, auf Trockenen. Das ist keine Kanzelrede. Manchmal drehe ich mich durch eine Wand der Probleme, Hektik, Alltags, keine Ahnung. Spielt keine Rolle. Aber ich brauche einfach mehr von seinem Heiligen Geist. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ob wir das spüren, registrieren oder nicht, aber du bist hier. Und wir brauchen dich dringend. Wir brauchen dich heute und jetzt. Wir wollen das erkennen, wir wollen das schmecken, dass du gut bist. So wie damals bei Jesus. Du warst immer bei ihm, aber ab und zu deine Herrlichkeit war sichtbar. Deine Herrlichkeit war zu berühren, zu erleben. Gib uns heute dein Brot des Lebens, wahre Brot des Lebens, wonach wir so hungrig sind und durstig sind nach deinem Wasser des Lebens. Nimm einfach mit, so wie ich bin, mit meinen ganzen Marken, mit gebrochenem Deutsch und mach mich zu meinem Kanal deines Redens. Mach das Verständnis, Papa, was du auf dem Herzen hast. Du kennst deine Kinder, jeden persönlich, und du hast für jeden persönlich ein Wort. Dein Wort des Lebens. Danke dir, Papa, dass du so gnädig bist. Danke für deinen Heiligen Geist, der so einfach füllt diesen Raum. Und danke für dein Reden. Zu deiner Ehre soll es heute geschehen. Amen. Gut, um was heute geht's? Das geht heute um einen außergewöhnlichen Mann, eine Zentralfigur im Alten Testament. In ein paar Momenten in seinem Leben, das ist Mann des Glaubens, das ist Mann das nach dem Herzen Gottes, es ist klar, es geht um David. Es ist für euch klar. Allgemein, ich liebe das zu lesen über Menschen, die außergewöhnlich sind. Wir brauchen Vorbilder in unserem Leben. Ich habe viel gelesen, auch detaillierte biografische Werke über Gandhi, Mutter Teresa, Martin Luther King. Und heute geht es um einen außergewöhnlichen Mann, um David. Mann nach dem Herzen Gottes. Und dieser Mann des Glaubens, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, in Psalm 22 sagt Folgendes: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Für diesen Mann Gottes, für außergewöhnlichen Mann, Mann des Glaubens, steht nicht in Frage, ob Gott ihn verlassen hat. Er sieht das. Frage ist nur, warum hast du mich verlassen? Ich weiß, ihr kennt das Wort. Ihr kennt, wenn du eine gesunde Gemeinde 6 Monate lang besuchst, ihr kennt schon das Wort, ihr kennt die ganzen Verheißungen. Fürchte dich nicht, denn ich bin nicht bei dir. Ihr kennt auch andere Verheißungen. Ich werde dich nie verlassen, nie versäumen. Die Wahrheit ist aber ein Fakt, dass viele von uns, wenn wir durch bestimmte Umstände gehen, Situationen, wir fühlen uns genauso, als hätte uns Gott verlassen. Ich spreche jetzt nicht von einem schlechten Tag, wo du aufstehst, du hast keine Laune, keinen Bock auf die Arbeit, deine Katze nervt dich, oder du hast noch nicht etwas noch nicht erreicht, noch nicht bekommen. noch keine Ausbildungsstelle, noch keine Arbeitsstelle, du hast noch deinen Partner nicht gefunden und du siehst zu Hause depressiv. Oh Gott, warum hast du mich verlassen? Darüber spreche ich nicht. Sondern es gibt Situationen, wo du alles weißt, dass Gott treu ist. Gott liebt dich. Und du liebst Gott. Du dienst ihm. Dennoch alle Umstände um dich herum sagen nur eins. Gott hat dich verlassen. Wo ist dein Gott? Und du siehst das alles. Und mit der Zeit erlebst du diese Einsamkeit. Erlebst du diese Wüste, so dass ungewollt aus deinen Lippen kommt dieses Gebet. O Gott, warum hast du mich verlassen? So wie im Psalm. Ich rufe zu dir, aber jede Hilfe weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht, doch komm nicht zur Ruhe. Ich weiß, dass diejenigen von euch, die biblische Ausbildung haben, werden wahrscheinlich sagen, dieses Gebet ist nicht ganz theologisch korrekt. Es ist Altes Testament. Im Neuen Testament ist alles anders. Vielleicht hast du recht. Aber viele Männer und Frauen Gottes kennen dieses Gefühl, verlassen zu sein, allein zu sein, einsam zu sein. Vielen von ihnen das nicht fremd, so dass sie auch gebetet haben, oh Gott, wo bist du? Ich denke, dass dieses Gebet von David ist wirklich erfasst in diesem Buch für Ewigkeiten. Nicht umsonst. Ich glaube, irgendwie spricht uns das heute das an. Und das ist heute aktuell. Warum? Wenn ich über David nachdenke, fällt mir etwas auf, das, was Gott über ihm sagt. Im Psalm 89, Gott sagt, ich habe mit David einen Bund der Gnade geschlossen und diese Gnade werde ich ihm nie entziehen. Das heißt, dass zur Zeit des alten Bundes, wo alles war streng geregelt, Gott zeigt an David, was heißt seine Gnade. Er zeigt offenbart uns Sinn des neuen Bundes. Obwohl David lebte zur Zeit des Alten Testamentes, er war eine Ausnahme. Obwohl er lebte zur Zeit des Alten Bundes, er lebte nicht unter dem Gesetz, er lebte unter der Gnade Gottes. Leider heute viele Christen, es ist heute andere Zeiten, heute sind Zeiten der Gnade. Aber viele Christen leider leben doch unter dem Gesetz, unter der Anklage. Und zweitens, was mir im Sinn kommt, wenn ich über David nachdenke, dieser Spruch, was Gott sagt selber über den David, das ist Mann, ein Mann nach meinem Herzen. Und wenn Gott dir das sowas sagt, damit ist alles gesagt. Es spielt keine Rolle, in welcher Zeit du lebst, welche Religion, Konfession du hingehörst. Wenn Gott zu dir über dich sagt, das ist meine Tochter, mein Mann, mein Sohn, nach meinem Herzen, damit ist alles gesagt, du bist Ausnahme aus der Regel. Diese ganzen theologischen Feinheiten spielen keine Rolle. Diese theologischen Ansichten spielen keine Rolle, wenn Gott selber über dich sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Halleluja, du bist eine Ausnahme. Du bist ein außergewöhnlicher Mann. Darum schockiert mich auch das, was im Psalm 22 kommt. Dieser Mann nach Herzen Gottes, außergewöhnlicher Mann, eine Ausnahme aus der Regel, sagt Gott, warum, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Von anderer Seite möchte ich euch sagen, man muss Mut haben, um so zu beten. Man muss frei sein von ganzen theologischen, religiösen Einschränkungen, um so direkt mit Gott zu sprechen. Problematik ist, wir wollen das vermeiden, etwas Gott zu sagen, was ihm nicht gefällt. Wir sind die Meinung, dass wenn wir etwas Falsches sagen, Gott wird böse auf uns sein. Wenn wir zusammenkommen in eine überkonfessionelle Gebet mit anderen Gemeinden, wir achten drauf, was wir aussprechen, wie wir stehen, was wir beten. Wir haben Angst, etwas falsch zu sagen. Wir haben Angst, theologisch unkorrekt zu sein. Wir müssen etwas begreifen. Ein Gebet ist keine religiöse Disziplin, keine Übung. Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Gebet muss nicht theologisch korrekt sein. Gebet muss aufrichtig sein. Was bringt mir das, wenn wir sprechen über Beziehungen mit Gott, Beziehungen mit Gott, Beziehungen mit Gott? Was bringt mir das, wenn du bist korrekt zu mir und diplomatisch und nett, aber du bist nicht aufrichtig? Was bringt mir das? Wir sind übersättigt mit Wissen, mit geistlichen Prinzipien, wie man betet, was geistlich ist, was nicht geistlich ist. Wir sind irgendwo, glaube ich, durch unsere Wissen eingeschränkt und verhindert, um einfach aufrichtig vom Gott zu sein. Ich lese viele Bücher, verschiedene Bücher auch über Gebet. Und das sind Prinzipien, die sind auch gut, die funktionieren auch bei diesem Mann, bei anderen Mann. Und du versuchst das einzuwenden in deinem Leben und du merkst, dass es funktioniert irgendwie nicht. Und was bleibt dir, wenn dieses Prinzip nicht funktioniert, wenn diese Strategie nicht hinhaut? Die bleibt nichts anderes, als einfach aufrichtig vor Gott zu sein und zu sagen, Gott, mir geht schlecht. Zu sagen einfach, Gott, hilf mir. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er war aufrichtig wie ein Kind von ihm. Darum war ihm seine Leben, diese Leidenschaft, diese Feuer, diese Erkenntnis der Wahrheit, diese Erkenntnis der Gnade des Herrn. Er war leidenschaftlich. Heute steht diese Frage. Wie können wir leidenschaftlich heute sein mit Gott? Diese Leidenschaft fällt uns in unsere modernen Gemeinden, wenn unsere Beziehungen mit Herrn so streng, so hart sind geregelt. Unsere Gottesdienste sind geregelt, zeitlich begrenzt. Unsere Beziehungen, unsere Gebete mit ihm fest strukturiert. Wo kommt diese Leidenschaft her? Wir müssen etwas durchbrechen, vielleicht verändern, vielleicht fallen lassen in seine Hände. Etwas muss geschehen. Wir sollen keine Angst zu haben, Gott zu sagen, wie wir uns fühlen. Wir sollen keine Angst zu haben, dass er auf einmal auf uns böse wird. Dein geistiger Zustand kann ihm nicht schockieren. Er wird nicht Hände über den Kopf, wie sagt man das, zusammenschlagen und sagen, wow, das habe ich davon nicht erwartet. Du kannst ihn nicht schockieren, er wird nicht traurig sein, beleidigt sein, er wird nicht in Depression verfallen, er wird keine dieser antidepressive Mittel nehmen. Du kannst ihn nicht er wird weiter dich lieben und suchen und an die Tür deines Herzens klopfen. Wenn du sogar sagst, Gott, ich weiß nicht, ob ich an dich noch glaube. Du wirst ihn nicht kränken. Du wirst ihn damit nicht beleidigen. Sogar wenn du sagst, Gott, ich glaube, dich gibt's nicht. Er wird dadurch nicht aufhören zu existieren. Er ist Gott. Ich glaube, es ist Zeit zu erkennen, ein Gott, der zuerst uns gefunden hat und nicht wir ihn gefunden haben. Es ist Zeit zu erkennen, dass wir einen Gott haben, der uns geliebt hat, als wir noch als Feinde waren. Es ist Zeit zur Veränderung. Und was hier geschieht, das ist etwas Wunderbares. Durch diesen Konflikt, David kommt Gott näher. David kommt Gottes Herrlichkeit näher. Es geschieht nicht wie nach unserer Vorstellung, es geschieht vielleicht nicht so, wie David sich gedacht hat. Weil wir Menschen, wir sind alle neigen dazu, alles zu, wir möchten alles wissen, wir möchten, dass unsere Vorstellungen in Erfüllung gehen. Wir wollen auf alle unsere Fragen eine Antwort bekommen. Die Wahrheit ist aber, dass nicht auf alle unsere Fragen gibt es eine Antwort. In systematischer Theologie gibt es zwei Begriffe. Eine offenbarte Wille Gottes und eine, wie nennt man das? Eine, mir fällt jetzt der fachliche Begriff, eine verdeckte Wille Gottes. Offenbarte Wille Gottes, das ist das, was Gott dir bereits gesagt hat. Das ist das Wort. Das ist das, was du kennst. Das sind diese 10 Gebote. Das ist das, was im Neuen Testament erfasst ist. Dass Gott hat seine Wille offenbart und du darfst und du musst das wissen. Aber es gibt einen anderen Begriff in der systematischen Theologie, eine nicht offenbarte, sage ich, ich habe das vergessen, Wille Gottes. Diese Wille, seine Wille, er muss dir das nicht mitteilen. Wenn er sogar das tut, du wirst das höchstwahrscheinlich nicht begreifen. Und da sehen wir das auch an Propheten. Ab und zu, Propheten haben etwas gesagt und Menschen haben das überhaupt nicht begriffen. Sie haben Propheten umgebracht. Wir müssen etwas begreifen, dass wenn wir nach Gott suchen, um ihn zu erkennen, wir werden immer wieder an unsere Grenze stößen und erkennen, dass es Bereich Gottes ist, dass es uns nicht alles offenbar ist. Warum, frage ich manchmal, ich meine das nicht in unserer Gemeinde, allgemein, warum Prediger vermeiden diese Themen? Warum predigen wir so, dass auf alles wäre eine Antwort, eine Lösung, als ob wir alles wissen. Warum wir versuchen, das so zu predigen, dass Menschen das gefällt. Versteht ihr? Wir vom Fleisch her, wir wollen alles wissen, wir wollen alles unter Kontrolle haben, wir wollen alles verstehen, auf alles eine Antwort bekommen. Und wenn wir so eine Lehre bekommen, das hat auch eine negative Folge. Denn kann passieren, dass bei dir und bei mir kommen eine Schwierigkeiten, eine Probleme. Und etwas stimmt nicht, etwas geht nicht nach deiner Vorstellung. Und viele Menschen erleben Krise, erleben eine Glaubenskrise. Sie fallen weg von Gott, nur weil sie gehört haben, eine Lehre, du kannst immer eine Antwort bekommen. Du kannst immer alles wissen, du kannst alles verstehen. Alles verfolgen. Ich denke, was wichtig ist, dass jeder Kind Gottes muss Folgendes lernen. Er muss lernen, seinem geistlichen Vater zu vertrauen, ob er was versteht oder nicht. Das ist das Wichtigste, was ich in den letzten meinen Jahren als Christsein gelernt habe. Ihm zu vertrauen, ob du was verstehst oder nicht. Als ich klein war, ich kann mich erinnern an eine Geschichte in meinem Leben. Mein Vater, ich bin ein Kind, wie jedes Kind, ich stellte viele Fragen. Wie ist es das? Wie funktioniert das? Papa, warum das? Sag mir, wie siehst du das? Und wieso ist das? Und da kam diese Frage, ich habe diese Frage irgendwo aufgeschnappt in einem Bus. Das war ein Gespräch zwischen zwei älteren Männern. Es gibt in unserer Regierung, damals Sowjetunion, einen der regierenden Anführer. So eine Erwachsenenfrage. Aber ein Kind schnappt das auf und kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, warum? Und ich sitze bei ihm auf dem Schoß und er sagt, mein Sohn, du wirst einmal erwachsen werden und du wirst das verstehen. Ich habe keine Antwort bekommen, aber ich war zufrieden. Wenn Papa sagt, du wirst mal einmal verstehen, dann ist es okay so. Sein Gegenwart war wahrscheinlich meine Antwort. Er war in der Nähe und er hat gesagt, du wirst mal verstehen. Ich habe keine Antwort bekommen, aber ich war zufrieden. Seine Gegenwart, seine Nähe war für mich zu meinem Antwort geworden. Vor 10 oder 15 Jahren als Prediger, ich habe mir gedacht, ich muss auf alles eine Antwort haben. Ich muss alles wissen. Wenn ich etwas nicht weiß, dann bin ich disqualifiziert. Ich bin jetzt anderer Meinung. Wenn ich jetzt heutzutage gehe raus in den Wald und suche nach meinem Gott, ich bete, verbringe eine Zeit mit ihm. Nicht immer habe ich eine Antwort, nicht immer habe ich ein Wow-Erlebnis. Aber mir reicht es, seine Gegenwart aus. Wenn er da ist, das ist für mich meine Antwort. Und ich möchte, dass wir hier erkennen etwas ganz Wichtiges in dieser Passage. David bekommt keine Antwort. Er schreit, er weint, er schreit zum Gott. Aber etwas Wunderbares geschieht hier. Durch seinen Konflikt, durch seinen Leiden, er kommt zu einem bestimmten Punkt, wo er Gott begegnet. Er bekommt keine Antwort. Er sagt, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Doch auf einmal er sagt Folgendes, dennoch bist du heilig und du wohnst im Lobgesang Israels oder im Lobpreis deines Volkes. Eigentlich diese Passage erinnert mich an das, was Prophet Jesaja schreibt, wo er beschreibt Thron Gottes, Herrlichkeit Gottes und die ganzen Engel, die um ihn herum fliegen und singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und David hier sagt auf einmal, denn du bist heilig. Und in diesem Moment, als ich nachdachte, schrieb diese Predigt, Heiliger Geist hat zu mir gesagt, das ist die Wahrheit. Ich habe gesagt, Moment, was meinst du mit, das ist die Wahrheit? Und ich habe etwas verstanden. Wir sagen sehr oft, Gott ist heilig. Wir sagen, aber in Realität, wir können das nicht begreifen. Sogar wenn wir das in Versammlung sehen, wir singen hier Lieder, wir sagen, Gott, du bist heilig. In vollem Ausmaß können wir das nicht begreifen. Darum fällt uns so einfach zu sündigen, etwas Schlechtes zu tun und auf eine Beleidigung mit einer Beleidigung antworten, auf eine Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit, weil wir das nicht begriffen haben, wie Gott wirklich ist, weil wir das nicht erlebt haben, was Jesaja erlebt hat, weil wir vor dem Thron Gottes nicht gestanden sind. Die Wahrheit ist, dass es gibt nur ein einziges Ort, wo du begreifen kannst, dass Gott heilig ist. Das ist sein Thron. Und das verändert dich vollkommen. Das verändert alles. Nur vor dem Thron Gottes kannst du wirklich begreifen, wie heilig Gott ist. Darum ist es ein Evangelium des Reiches, ist zu predigen, Gott ist auf dem Thron. Das Evangelium des Reiches bringt uns eine Position, wo wir vor den Thron Gottes kommen. Und das verändert dich vollkommen. Verstehst du, wenn du sogar viele Fragen hast in deinem Leben, du suchst nach Gott, es klappt nicht. Du hast viele Fragen, du hast viele Konflikte, du hast viele Gedanken. Aber wenn du erlebst, wenn du siehst ihm auf seinem Thron, allererste, was du sagst, du bist heilig. Du kannst sein, dass du viele Ungerechtigkeit erlebt hast. Viel Leiden, viel Schmerzen. Und du suchst nach Gott und du willst alles bei ihm abladen. Aber wenn du ihn auf dem Thron siehst, das Erste, was du sagst, du bist heilig. Kann sein, dass du böse auf dem Gott bist. Du bist sauer auf ihn. Du willst ihn anklagen. Aber wenn du ihn siehst auf dem Thron, das Erste, was du sagen kannst, wird, ich bin sicher, du bist heilig. Und das ist die beste Therapie gegen unsere Schmerzen, gegen unsere Vergangenheit. Verletzungen, diese ganze Mist, was wir erleben. Gott zu sehen auf dem Thron. Es ist praktisch, du bist böse, aber du siehst ihn, du bist heilig. Du bist sauer, aber du siehst ihn, du bist heilig. Du hast viele Fragen, aber du siehst ihn, du bist heilig. Du bist heilig, du bist heilig, weil im Wort steht, alles wird verblasen in seine Nähe. Alle unsere Schmerzen, Vergangenheit und Beleidigungen und alles, was uns so quält, kaputt macht. Alles verblasst in seiner Nähe. Und ich möchte nicht unsere Probleme irgendwie klein machen, weil manche haben wirklich tatsächlich große Herausforderungen und Konflikte. Aber ich möchte, dass auch wir sie nicht zu groß machen, dass unsere Feind sich freut. Ich möchte Realität erleben. Oh, ich möchte, dass sie im Balance bleiben. Ich möchte geistliche, gesunde Lieg behalten. Und dieser Ort ist vor dem Thron Gottes. Halleluja. Dafür ist Heiliger Geist heute da, um uns hinzuführen, damit wir ihn erkennen. Und egal, was da los ist in unserem Leben, dass wir erkennen, er ist heilig. Er ist anders. Er ist auf dem Thron. Verstehst du? Nicht Satan sitzt auf dem Thron deines Lebens. Nicht Satan hat Lenkrad von deinem Leben und steuert dein Leben auf den Schrott, sondern Gott ist am Lenkrad deines Lebens. Gott ist heilig, er ist auf dem Thron. Er ist ein souveräner Gott. Das ist ein Evangelium des Reiches. Wie wichtig ist, und so passiert in unserem Leben, dass manchmal wir durch unsere Konflikte und Schmerzen und Fragen und Kämpfe, wir kommen an einen sehr kostbaren, wichtigen Ort, wo wir ihn sehen auf dem Thron, wo wir ihn erkennen als Gott und Herrscher. Als wir erkennen den Sinn des Evangeliums, des Reiches. Er ist der König. Und es ist ein Ort, wo wir anfangen, ihm. Versteht ihr, wir wissen in der Gemeinde, wie es alles abläuft. Wir wissen, wann wir aufstehen müssen, was wir sowas sagen müssen, wo wir unsere Hände heben können, wann wir klatschen müssen, wann wir aufhören müssen, wann wir zum Kinderdienst gehen, wann wir was machen. Aber es ist ein Ort, wo du anfängst, ihm loben und preisen. Nicht, weil es Zeit gekommen ist, nicht, weil du musst, weil du ihm loben und preisen willst. Halleluja. Ich bin almonisch, ich weiß, wir suchen alle nach diesen Prinzipien, nach diesen Erfolgsrezepten, damit unsere Gemeinde wachsen. Aber ich glaube, es ist hochaktuell für uns, für Gemeinde im Westen zu erkennen, dass wir brauchen eine Erkenntnis von ihm, von einem Gott, der auf dem Thron sitzt. Das ist Herausforderung für dich und für mich. In schwierigen Zeiten natürlich ist es ganz, ganz wichtig, eine Lösung zu bekommen. In schwierigen Zeiten deines Lebens ist es ganz, ganz wichtig, eine Antwort zu bekommen auf deine Fragen. Dennoch ist es wichtig, Gott zu begegnen. Weil du fängst das alles dann zu sehen in anderem Licht. Völlig in anderem Licht, in einem richtigen Licht. Wir sind so veranlagt als auch Menschen, wir sind Christen, wir sind veranlagt, alles zu bekommen, zu konsumieren. Wir wollen, dass alles läuft nach unserem Plan. Darum, Gott heutzutage, da er uns liebt, er beeilt nicht, uns schnell eine Lösung zu geben, schnell zu antworten, dass du alles weißt und abhackst, ich gehe mal weiter. Er will dich irgendwo anders haben. Er will dich auf eine andere geistliche Level bringen. Er will dich näher zu dir holen, weil er dich liebt. Nur weil er dich liebt. Ich denke, ein Problem ist bei uns, bei Christen, bei Gemeinden, ist diese Routine. Routine, Gewohnheit. Wir haben uns gewohnt. Wir rutschen in diese Routine, wo wir gewohnt sind, wo wir nehmen das alles selbstverständlich. Diese Gnade Gottes, Barmherzigkeit Gottes, seine Nähe, alles das Gute, was Gott uns geschaffen hat. Wir sind wie Kinder manchmal. Wir sind wie Kinder auf dem Markt. Bibel vergleicht manchmal voll Gottes, ihr seid Kinder wie auf dem Markt. Wie kann man das verstehen? Ab und zu, wenn ich meine Frau begleite, einkaufen. Wenn wir kommen in diese riesige Arkaden, Tausende von Läden, günstige, exklusive, Ich käme einfach mit. Und ich beobachte andere Mütter. Die sind im Stress mit ihren Kindern. Von einem Laden zum anderen Laden. Und damit das Kind ein bisschen abgelenkt ist, ein bisschen beschäftigt, er bekommt so ein kleines Spielzeug gekauft, eine Playmobil, keine Ahnung, er bekommt eine Schokolade, er bekommt eine Lutscher und er spielt damit und holt seine Lutscher raus und tastet ihn an und dann spielt er mit Playmobil und Schokolade schmelzt in linke Hand und das ist alles so verschmiert, seine Hände sind verschmiert und verklebt und er folgt Mutter an und geht an diese Kleider und er berührt sie. Und ihm ist egal, ob es ein T-Shirt für 5 Euro ist oder eine Ledermantel für 1.000. Ihm ist es egal, mit seinen schmutzigen Schokolade klebenden vom Lutscher Händen. Er berührt die ganze teure Kleidung. Warum? Weil er das, den Wert nicht kennt. Wir sind manchmal wie Kinder auf dem Markt. Wir nehmen alles selbstverständlich. Wir sind bereit für eine Sitzung bei Psychiater oder E-Berater so einen Betrag zu zahlen. Und das Wort Gottes, was dich heilt, wieder aufrichtet in der Gemeinde, nehmen wir das selbstverständlich. Wir kennen den Wert nicht. Wir verwechseln in unserem Leben Prioritäten. Wir leben daneben. Und etwas muss geschehen bei uns in der Gemeinde, dass wir aufhören, das alles selbstverständlich zu nehmen. Glaub mir, manche Predigten für einen Prediger kosten einen höheren Preis. Aber wir meinen, dass er will sowieso predigen. Er wird predigen, weil er berufen ist. Was ist mit deinem Herzenshaltung? Ihr sollt nicht Prediger bezahlen. Sei dankbar. Bring deine Opfer, bring deinen Ausdruck, deine Dankbarkeit in die Gemeinde. Wir sind wie Kinder, die auf dem Markt, die keinen Wert kennen, mit ihren schmutzigen Händen, ist für uns alles gleich. Wenn wir in diese Routine reinrutschen, geschieht etwas parallel, ganz etwas Unangenehmes. Unsere Herzen werden kalt, gleichgültig. Ist ein Thema für eine andere meine Predigten. Ich brenne. Etwas muss geschehen. Wir müssen durchbrechen durch diese Mentalität. Das alles hier, alles selbstverständlich. Ich möchte, dass wir kommen zum Erkenntnis, dass etwas ganz höheren Wert hat in unserem Leben. Meine Aufgabe ist als Prediger, mich zurückziehen und beten und predigen, dass ihr vor dem Thron Gottes kommt. Ihr werdet alles selber begreifen. Ihr werdet erkennen, er ist heilig. Heilig bedeutet auch, er ist anders. Anders, was du gedacht hast, gehofft hast. Du denkst, du hast eine Ahnung von der Gemeinde, vom Christentum. Darum ist es für dich unattraktiv, darum kommst du nicht. Er ist anders, er will dich überraschen. Du hast noch Gott nicht begegnet. Er ist wunderbar und herrlich. Darum mein Leben, mein Dienst gehört ihm. Unabhängig von Bezahlung. Aber es ist Zeit zu erkennen. Ich habe öfter diesen Konflikt. Ich sage diese starken Worte, ich hasse das zu erleben. Das ist so dieses Diskomfort, wenn ich spüre, diesen Mangel, der Feuer und Leidenschaft in mir. Ich weiß, wie man predigt. Ich weiß, wie man Predigt schreibt. Ich weiß, wie man Gottesdienst sich benimmt. Ich weiß das alles. Aber etwas fehlt. Seine Gegenwart. Ohne das hat alles keinen Sinn. Ich sage das ab und zu. Verstehst du, wenn du zum Gemeinde nicht kommst an einem Gottesdienst, weil du wieder keinen Bock hast, weil du zu weit lebst, 5 Kilometer und es regnet. Es ist natürlich sehr weit. Verstehst du, aber Es wird nicht etwas Großartiges passieren, wenn du nicht kommst. Nur Pastor wird traurig vielleicht sein. Jemand vielleicht wird dich vermissen, aber es passiert nichts viel. Aber wenn Gott nicht kommt, die Kranken werden krank bleiben. Und Traurige werden traurig bleiben. Und die Hoffnungslose bekommen keine Hoffnung, wenn Gott nicht da ist. Das ist unsere Priorität, das ist unser Ort, wo wir streben müssen, sein Thron. Halleluja. Diese Predigt nennen wir wahrscheinlich Platz von seinem Thron. Dort, wo er uns haben will. Und es ist gut manchmal, dass wir Fragen stellen, Gott, wo bist du? Weil Gott gibt dich, als Papa gibt sich nicht zufrieden mit diesem geistlichen Status quo, was du momentan hast. Er will dich auf eine geistliche Ebene haben. Er will einfach als Papa, mit anderen Sprachen, dich näher haben an seinem Herzen. Halleluja. Ich höre auf. Heute, aber ich werde weiter predigen. Ich bin berufen zu predigen. Halleluja. Papa, ich danke dir für dein Wort. Es war heute schwierig auch für mich, sehr schwierig weiterzugeben. Ich habe gestottert, ich hab nach Worten gesucht. Aber ich habe versucht. Jetzt vertraue ich dir einfach, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst weiter und verbreitest deine Wahrheit. Deine Wahrheit, die uns frei macht. Die verändert unsere Mentalität und dann vielleicht sogar Lebensstil. Und verändert unsere Taten und bringst uns in Ordnung, in eine versöhnende Friede mit dir. Wir suchen nach dieser Friede. Wir haben so viele Konflikten in unsere Gemeinden, in unsere Familien, in unsere Beziehungen, weil wir dich nicht kennen. Wir leiden umsonst, wir leben daneben, wir verharren in unseren Schmerzen, in unsere Verletzungen, weil wir dich nicht kennen. Und mein Gebet, dass du meine geistliche Familie, jeder, der heute da ist, durch deinen Heiligen Geist und deine Gnade, bringst du zu diesem Ort, wo sie dich erkennen, dass du auf dem Thron bist. Kein einziger darf über ihr Leben regieren. Alles ist Lüge, dass jemand manipuliert euch und steuert und macht, was er will. Du bist Gott, du bist auf dem Thron. Lass deine Kinder kommen und knien von dir als König. Und richte unser Leben aus. Und als gutes Zeichen, dass es geschieht, sie werden dich loben und preisen. Nicht um etwas dafür zu bekommen, nicht um, weil das geistliche Prinzip ist, etwas zu erreichen, nicht weil es Zeit gekommen ist, aufzustehen und Lobpreis mitmachen, sondern weil sie aus Dankbarkeit, weil du in der Wahrheit wahre Gott bist und an dir gibt es keine Lüge. Dein Wort ist Wahrheit, was du sagst, ist Realität. Wir leben nicht in eigener Realität, wir leben daneben. Wir klagen dich ein, dass dein Wort nicht funktioniert. Du bist ein wahrer Gott und in dir gibt es keine Lüge. Das können wir begreifen, dass du anders bist als unsere Vorstellung nur vor deinem Thron. Hilf uns dabei. Selber können wir das nicht. Aber was wir wollen, aber das, was wir wollen und wünschen, sagen wir heute zu dir. Papa, ich will. Hilf mir. Verändere meinen geistlichen Zustand, mein Herz. Ich möchte Leidenschaft haben. Früher, ich habe es auch gehört zu beten, als ich Gott mich gefunden hat auf der Straße, ich habe gottlos gelebt, ich habe gesetzlos gelebt, ich habe Menschen geschlagen, ich habe Geld gemacht, ich war ein Teil einer, wie man sagt, heute organisiertes Verbrechen. Gott hat mich rausgerissen und nach Deutschland gebracht. Ich war nicht mal in die Gemeinde, aber ich habe diese Leidenschaft gehabt. Ich habe diese ganze Bibel einfach so durchgelesen. Nicht, weil der Pastor gesagt hat, dass es gut ist, weil das brannte auf meinem Herzen. Ich arbeite viel und ich habe mir einmal diese Zeiten früh austragen von 4 bis 6 und meine Lieferung war nicht da. Ich habe mich gefreut, dass ich Zeit habe. Psalm 124, ja, 124, diese Länge, oder 125. Diese ganz lange Psalm. Oder haben Sie vergessen, ne? Ich habe diese Psalm genommen und früh von 4 bis 5 Uhr gelesen. Ich war nicht gehemmt, ein Geschenk durch diese geistliche theologische Disziplinen. Ich war Mensch frei. Ich habe überall Evangelium gepredigt. In McDonald's, wo ich gearbeitet habe, überall im Diskus, wo ich hingegangen bin. Ich wusste nicht, dass alles darf man nicht machen. Ich wusste nicht, dass das Wort predigen, evangelisieren muss man machen, weil es gut ist. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gelebt. Aber irgendwann findest du eine christliche Gemeinschaft. Und das ist gut so. Aber mit der Zeit das wird alles schwierig. Mit der Zeit wird alles anders. Und ich bin für Gemeinschaft, absolut. Ich bin für Brüder und Schwestern, die links und rechts stehen, absolut. Aber irgendwie fehlt uns etwas Persönliches in Beziehung mit ihm. Nimm das zum Herzen, was ich euch sage. Halleluja. Sei gesegnet.